Was ist die neueste Errungenschaft des Teufels? Der Computer, denn er funktioniert nie. Unser Bruder Joachim bemüht sich noch, aber ich fange trotzdem schon einmal an. Was bedeutet es, in der Gemeinde zu leben? So ist das Thema für den heutigen Tag. Wir haben ja uns, sage ich einmal, eigentlich alle mit der Bibel beschäftigt. Und deshalb wage ich es einmal, eine Frage zu stellen. Sollten wir das Vaterunser beten? Wer ja sagt, möge mal die Hand heben. Danke. Das Thema Gemeinde ist sehr vielfältig. Und ich versuche mal ganz kurz die wichtigsten Dinge zu beleuchten. So die Dinge, die mir ins Auge gesprungen ist. Einer der Stichworte, die wir jetzt nicht lesen können, ist: Gemeinde ist immer und überall. Was soll das bedeuten? Paulus schreibt im 1. Timotheus, im 3. Kapitel: Dies schreibe ich dir, also Timotheus, in der Hoffnung, recht bald zu dir zu kommen. Für den Fall aber, dass ich verziehe, solltest du wissen, wie man sich verhalten muss im Hause Gottes, die ja die Gemeinde des lebendigen Gottes ist, die Säule und Grundfeste der Wahrheit. Hier wird etwas gesagt, dass Gemeinde etwas Übergreifendes, Umfassendes ist. Dass es also nicht nur sozusagen die Gemeinde in einem bestimmten Ort ist, sondern es eine übergreifende Gemeinde gibt. Und diese Gemeinde hat von Gott her eine Aufgabe bekommen. Sie ist die Grundfeste, heißt es hier, der Wahrheit. Die Gemeinde des lebendigen Gottes ist die Säule und Grundfeste der Wahrheit. Wenn wir also die Christenheit nehmen, dann ist sie sozusagen derjenige Teil in dieser Welt, der mit dem Gott Zeugnis gibt über sich. Es ist nicht die Natur, die Naturgesetze und alles, was wir sehen. Es ist, sag ich mal, unser Leben mit Gott als Christen und das, was wir sagen, was das Zeugnis ist, das Gott von sich geben will, von sich und seinem Sohn. Das heißt, wir als Christen haben damit den Auftrag, Säule der Wahrheit zu sein. Nicht nur hier in Wandsbek, überall in der ganzen Welt. Und überall in der ganzen Welt wird das Wort Gottes verkündigt. In Wort und auch in Tat. Und wir sollten uns darüber freuen, dass das so ist. Im 1. Korinther, im 12. Kapitel, ab Vers 12, die Stelle, die ich schon gelesen hatte in der Schriftlesung. Und ich glaube, sie ist unheimlich wichtig. Denn wie der Leib einer ist, aber viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes aber, obwohl es viele sind, einen Leib bilden, so ist es auch mit Christus. Denn auch wir sind in einem Geist alle zu einem Leib getauft worden, ob Juden, ob Griechen, ob Sklaven, ob Freie, und sind alle mit dem einen Geist getränkt worden. Was ist nun, sag ich einmal, das Kriterium? Wann gehört jemand zum Leib Christi dazu? Diese Stelle berichtet davon. Ich habe mal was mitgebracht. Wir sehen hier viele verschiedene Dinge. Ein Haken, paar Schrauben, ein Achtkantschlüssel, Und ähnliche Dinge, wenn wir sie betrachten und sogar einen rostigen Nagel, dann ist es ein Zeichen, sag ich einmal, für uns Menschen, wie wir so sind. Und wenn ich sie so durch die Hand fallen lasse, jeder lebt sein eigenes Leben. Doch dann kommt etwas, ein Magneten, den ich hier habe. Und was sehen wir? Alles hängt an den Magneten dran. Und selbst an dem rostigen Nagel hängen andere dran. Was passiert da? Es geht ein magnetisches Feld von dem Magneten aus und beeinflusst all diese Dinge, die jetzt da dran hängen. Gottes Geist durchdringt uns alle und bewirkt etwas in uns, bewirkt eine Kraft, die uns zu ihm zieht, so wie diese Teile zu dem Magneten gezogen werden. Gottes Geist also bewegt und leitet uns zu ihm hin. Was ist das, wenn ich ein Stück Holz nehme? Hängt das nicht an den Magneten? Ein wichtiger Teil ist Glaube. Weil wir Glauben haben, kann Gottes Geist in uns wirksam werden, kann er Einfluss auf uns nehmen. Und das ruft in uns etwas hervor, eine Kraft. Diese Kraft, die uns an Gott bindet und auch eine Kraft, die uns aneinander bindet. Selbst ein alter, rostiger Nagel ist plötzlich in der Lage, etwas anderes zu tragen. Selbst wenn wir glauben, da ist ein Mensch, der irgendwie, ja, vielleicht alt, schwach oder, ich sag mal, irgendwie belastet ist. Plötzlich in Gottes Kraft kann er eine Stütze sein, ein Halt sein, der mit dazu beiträgt, dass das Ganze eine Einheit bildet. Gottes Geist wirkt in der Gemeinde, zu der Gemeinde. Und es führt noch zu etwas. Paulus schreibt im 2. Korintherbrief, abgesehen von dem Übrigen, der tägliche Zudrang zu mir, nämlich die Sorge um alle Gemeinden. Weil er durch den Geist Gottes durchdrungen ist, ist ihm all das nicht gleichgültig. Es ist ihm nicht gleichgültig, wie es den einzelnen Geschwistern geht. Es ist ihm überhaupt nicht gleichgültig, wie es den einzelnen Gemeinden geht. Wir haben manchmal das Problem, dass uns selbst vielleicht unsere eigene Gemeinde nicht so wichtig ist. Paulus hat sich um all die Gemeinden, die er kannte, Sorgen gemacht. Und das sollte diese Haltung auch in uns sein, dass wir irgendwo uns verpflichtet fühlen, allen Gläubigen und allen Menschen, die sich mit uns sozusagen auf den Weg machen und den Dienst Jesu treiben. Das sind unsere Geschwister. Wer da glaubt und getauft wird, sagt Jesus, wird gerettet werden. Nun ist es so, dass wir von der Gemeinde als Ganzes gesprochen haben. Aber wir müssen es runterbrechen auf den einzelnen Menschen. Und der einzelne Mensch, so stellt es Paulus dar, ist mit anderen Menschen in einer, sag ich mal, örtlichen Versammlung zusammen, in einer Ortsgemeinde. Und er schreibt da, auch im 12. Kapitel des Korintherbriefes, von den einzelnen Gliedern, dass es sozusagen Augen, Ohren gibt und so weiter. Und dann schreibt es, die wohlanständigen Glieder an uns bedürfen nichts Besonderes sozusagen. Aber Gott hat den Leib so zusammengefügt, dass er dem im Nachteil befindlichen Glied desto größere Ehre gab. Und warum? Damit keine Spaltung im Leib wäre, sondern die Glieder die gleiche Sorge füreinander tragen sollte. Also erst einmal ist hier, es gibt verschiedene Dinge, verschiedene Aufgaben, verschiedene Positionen in der Gemeinde. Und das hat Gott genutzt, aber hat noch etwas gesagt. Gott gibt jedem Einzelnen ein Maß an Ehre. Es ist nicht so, dass Bärbels Ehre von mir abhängt oder von Renate, sondern es ist Gott, der die Ehre jedem einzelnen Gliede gibt. Und er hat alles so zusammengefügt, heißt es hier, damit im Leibe keine Spaltung wäre. Wir kommen auf dieses Problem später noch einmal. Die Probleme des Leibes, sondern die Glieder, die gleiche Sorge füreinander tragen sollten. Und was heißt es? Paulus erklärt es ein bisschen später, nämlich gleich im nächsten Satz. Und wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit. Wenn einem Glied etwas Herrliches zuteil wird, so freuen sich alle mit. Ihr aber seid Christi Leib und als Teile betrachtet Glieder. Das heißt, füreinander sorgen bedeutet Anteil aneinander nehmen. Es ist ein Band, sag ich mal, was uns verbinden sollte. Und wenn ein Glied etwas Schönes widerfährt, ist es Grund, dass alle sich freuen sollen. Wenn es ein schlecht geht, sind alle betroffen damit, sagt Paulus. Und die Liebe, wir hören das noch ausführt, wird sozusagen das Band sein, was uns verbindet. Und wenn jemand in Not wäre, das ist, was ihn trägt, wenn einmal die bösen, schlechten Zeiten kommen. Jesus, sag ich einmal, hat den Grundstein gelegt, die Erklärung für alles das, was im Leib passieren soll. Er sagt da zu seinen Jüngern, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander lieben sollt, wie ich euch geliebt habe, dass auch ihr einander lieben sollt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Das ist eine Feststellung, das ist eine Tatsachenbeschreibung. So wird es sein und so ist es auch. Aber es ist auch eine Verheißung. Wenn wir das tun, dann wird damit Jesus bezeugt. Dann bezeugen wir, dass wir zu ihm gehören, dass wir seine Nachfolger sind, dass wir sein Werk treiben und den Gegenpol setzen zu dem, was in dieser Welt passiert. Aber es ist so, dass wir manchmal in der letzten Zeit auch über die Freiheit geredet haben, die wir als Christen haben. Die Freiheit ist da, aber es gibt tatsächlich eine Einschränkung. Jesus sagt, das gebiete ich euch, dass ihr einander lieben sollt. Wer gebietet, der bittet nicht. Der ist wie ein Offizier, der einem anderen Soldaten etwas befiehlt und erwartet, dass es geschieht. Es ist tatsächlich so, es gibt wenige Dinge, die ich von Jesus gehört habe, wo er das so ausdrückt. Bei der Liebe ist das so. Und wenn wir 1. Korinther 13 hören, verstehen wir auch, warum das so ist. Wenn wir die Art der Liebe begreifen, es ist das Gegenpol zu dem, was wir in der Welt finden. Nun könnte man sagen, na gut, das hat Jesus zu den 12 Jüngern gesagt. Doch was schreibt Johannes an seine Geschwister? Im 1. Johannesbrief im Kapitel 3, Vers 16 heißt es, daran haben wir die Liebe erkannt, dass jener, also Jesus, für uns sein Leben hingegeben hat. Ja, daran haben wir es erkannt. Das waren nicht nur Worte, sondern da hat jemand sein Leben hingegeben. Das war der Beweis dafür. Viele reden davon, Gutes tun zu wollen in dieser Welt. Ich weiß nicht, Lenin, Marx und so weiter, zum Besten der Menschen. Jesus hat es bewiesen, dadurch, dass er sein Leben hingegeben hat. Was schreibt Johannes weiter? Auch wir sind verpflichtet, für die Brüder das Leben hinzugeben. Das ist die nackte Wahrheit. Das erwartet Gott von uns. Da könnten wir erschrecken und ich eigentlich tue es auch. Und ich bin froh, wenn er das nicht einfordert, aber das ist die Erwartungshaltung Gottes an uns. Weil Jesus es vorgemacht hat, soll diese Haltung in uns sein und wenn es hart auf hart kommt, wird es abgefordert werden können. Christen, die verfolgt werden, haben ein Beispiel dafür gegeben, dass es nicht nur ein loses Wort ist, sondern Wahrheit. Kommen wir jetzt zu einer Konsequenz der Liebe. Kolosser 3 schreibt Paulus folgendes: So zieht nun als Gottes Heilige und Auserwählte mitleidsvolle Barmherzigkeit, Gütigkeit, Demut, Sanftmut, Langmut an. Ertragt einander und vergebt euch gegenseitig, wenn einer gegen den anderen eine Klage hat, wie auch Christus euch vergeben hat. So auch ihr. Überdies aber zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist. Also zieht nun an. Das heißt, so wie ich ein Hemd anziehe oder einen Mantel, da sollen wir etwas anziehen, was Paulus beschreibt als mitleidsvolle Barmherzigkeit, Gütigkeit, Demut, Sanftmut, Langmut. Ja, das ist tatsächlich so. Wenn wir dieses anziehen, ist es so, als wenn wir uns kleiden mit etwas in einer dunklen Welt, was farbig ist, was anders aussieht. Das ist für die Menschen um uns herum etwas wie ein Farbtupfen im Grau. Da die Farben Gottes, die er gibt. Es ist etwas, was darüber hinausgeht. Ein Band, was uns verbindet. Das Band der Liebe, was uns verbindet und uns hilft, wenn wir einmal in Not sind. Ich weiß, als wir in der Schweiz Urlaub gemacht haben, mussten wir an einer Klippe vorbei. Ute voran, die beiden Kinder der Mitte und ich hinten. Und das Problem ist, wir hatten kein Seil. Wenn einer gestürzt wäre, hätten wir ihn nicht auffangen können, weil wir nicht vorbereitet waren, nicht gut vorbereitet gewesen sind. Fahrlässig, wirklich fahrlässig. Aber das ist es. Wir sollen sozusagen eine Sicherungsleine haben. Ein Band, was uns alle verbindet, wenn einer abstürzt, wird er aufgefangen. Das soll, aber wir sollen es wissen. Und es ist eben halt so, wenn wir es brauchen und es nicht haben, ist es zu spät vielleicht, es anzulegen. Wir müssen uns darauf vorbereiten. Wir müssen den Rucksack packen und alles mitnehmen, was wir auf die Reise durch diese Zeit brauchen. Nicht blind sein, so wie wir einfach mal Nachmittagsspaziergang machen. Ertragt einander und vergebt euch gegenseitig. Was ist das für ein Wort? Ich habe so das Gefühl, das ist eine der Worte, wo wir die Realität, die Wahrhaftigkeit dieser Worte sofort begreifen. Ich glaube, das kennen wir alle. Dass plötzlich unter uns etwas aufbricht und schon ist die Theorie dahinter und plötzlich wird es eingefordert. Ja, wie ist es dann mit dem Ertragen eines anderen, wenn der mich dumme Pute genannt hat? Oder er sagt, deine Predigt ist scheiße. Aber nicht, mach doch selber deinen Mist. Ja, das ist, sag ich mal, das Menschliche in uns. Aber er sagt, wir sollen einander anders sehen. Wir sollen nicht uns vor dem Augenblick gefangen nehmen lassen, sondern das Große sehen. Das ist es. Wir sollen ein Fundament haben, was von Gott her geschaffen ist, auf dem unser Leben aufbaut. Im Vaterunser heißt es, vergib uns unsere Schulden, wie auch wir vergeben haben unseren Schuldnern. Diese Bitte ist die einzige Bitte im Vaterunser, die mit einem Leistungsnachweis einhergeht. Vergib uns unsere Schuld, wie wir unseren Schuldnern vergeben haben. Ich habe vorhin gefragt nach dem Vaterunser, ob wir es wirklich so beten wollen. Das heißt im Grunde genommen, wenn wir nicht vergeben in unserem Herzen, dann ist die Vergebung Gottes nicht da. Andere Bibelstellen bezeugen das. Darum müssen wir das ernst nehmen, das, was Paulus schreibt. Wenn wir Probleme in der Gemeinde haben, worin kann das liegen? Ich habe schon gesehen, wir wären jetzt bei Kindergarten angekommen. Was will das meinen? Es gibt Leute, die schon lange Zeit im Glauben sind und trotzdem sagt der Hebräerbrief, ihr solltet eigentlich Lehrer sein, aber es ist noch notwendig, dass euch Milch gegeben wird. Zu den Korinthern schreibt Paulus, und ihr Brüder, konnte ich mit euch nicht reden als zu mit Geistbegabten, sondern als mit Fleischlichen, als mit Unmündigen in Christus. Milch habe ich euch zu trinken gegeben, nicht feste Speise, denn ihr vertrugt sie ja noch nicht. Ja, ihr vertragt sie auch jetzt noch nicht, denn ihr seid noch fleischlich. Denn wo unter euch Eifersucht, Zank ist, seid ihr da nicht fleischlich und wandelt nach menschlicher Weise? Das ist mein Problem manchmal. Ich bin zu sehr Mensch. Ich bin nicht zu Christus sozusagen in mir, sondern der alte Mensch ist da. Wenn mir jemand auf die Füße tritt, dann halte ich vielleicht, weil ich es gelernt habe, den Mund, aber innerlich kocht es manchmal. Und das zeigt hier, wir müssen reifen wie eine Pflanze. Wir müssen wachsen. Aber das ist manchmal das Problem, dass wir als Gemeinde in dem Kinderstadium stecken bleiben. Das soll nicht so sein. Will jetzt dazu kommen, was kann man tun? Wenn ich jetzt meinen Holzstab wieder finde, dann ist es gut. Genau, da ist er. Dieses hier ist ein Topfmagnet, hat zwei Seiten. Der eine Seite, sag ich mal, ist der Rücken und das andere ist das Gesicht. So nenne ich das mal. Hier ist einer, und den zweiten lege ich jetzt so hin, dass Gesicht auf Gesicht ist. Und was sehen wir? Er wird abgestoßen. Er schwebt. Sie kleben nicht zusammen. Was ich damit sagen will, ist, wenn wir uns gegenseitig ansehen als Menschen, dann ist es so, dass manchmal die Unvollkommenheit des anderen uns ins Gesicht springt. Und uns abstößt und auf Distanz hält und, wie Paulus beschrieben hat, Streit hervorbringt. Nun mache ich mal etwas anderes. Ich nehme den zweiten und lege ihn auch nach oben. Jetzt blicken beide Gesichter nach oben und die Magneten ziehen sich an. Was ist passiert? Die Polung ist anders. Jetzt blicken beide nach oben und sie werden angezogen. Wenn wir auf Christus blicken, werden die Gegensätze, die uns trennen, aufgehoben und es findet eine verbindende Kraft der Liebe statt, die uns zusammenführt. Das Geheimnis ist Umkehr. Ich habe den Magneten umgekehrt. Viele Schritte, große Schritte zu tun, sind manchmal schwierig. Paulus schreibt im Römer 12, und richtet euch nicht nach der Welt, sondern wandelt euch um durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr zu prüfen möget, was der Wille Gottes ist, das Gute, Vollkommene und Wohlgefällige. Wandelt euch um durch die Erneuerung des Sinnes. Ich erlebe mich manchmal, dass ich Gedanken denke und sage, huch, was hast du da gedacht? Und das ist der Grundstein. Wenn ich etwas langfristig und tiefgreifendes verändern muss, muss ich an den Kern, unser Wesen, unser Denken. Wir müssen lernen, wenn wir durch den Alltag gehen, dass Jesus neben uns ist und unsere Gedanken überdenken, die wir haben und manchmal Stopp sagen zu dem Gedanken. Stopp, das ist falsch und einen anderen Gedanken denken. Wenn wir hören, eine Ungerechtigkeit gestehen und in uns steigt auf, die Bomberflotte sollte aufsteigen. Stopp, das ist nicht der Geist, aus dem heraus wir leben. Ein anderer Geist ist da. Wenn ich sagen will, du blöder Hammel zu jemandem, sollte Stopp sein. Und wie wir in dem Lied zum Herrn mal gehört haben, sollen uns überdenken, das, was in uns vorgeht. Und dann wird es zu einer Erneuerung des Sinnes kommen. Zum Schluss die Stelle, die Petrus geschrieben hat im 1. Petrusbrief im 2. Kapitel, Vers 2 bis 5. Zu ihm, Christus, tretet hinzu als dem lebendigen Stein, der von den Menschen zwar verworfen, vor Gott aber auserwählt kostbar ist. Und lasset euch auch selbst als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus zu einer heiligen Priesterschaft. Da steht, lasset euch aufbauen. Wer baut denn da? Christus ist es, der baut. Und wen verwendet er uns? Und ob er uns verwenden kann, hängt davon ab, wie wir als lebendige Steine sind. Sind wir zerbrochen, weich, sind wir vielleicht nicht zu gebrauchen. Wenn wir aber seine Therapie annehmen, dann kann er damit ein Haus bauen. Und hier steht, er baut dazu ein Tempel, nämlich in einem Tempel finden Opfer statt. Und wir sind es nicht dann, die etwas bewirken, etwas hervorbringen, sondern es ist Christus, der uns gebrauchen kann, um sein Werk zu tun. Gemeindewachstum kommt von oben her durch ihn. Wir müssen nur dafür sorgen, bereit zu sein und uns führen zu lassen, um in seinem Sinne gebraucht zu werden.